Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Hallo zusammen, da sind wir wieder, zurück in Köln und wir haben doch eine ganze Menge Informationen noch im Gepäck aus Berlin mitgebracht von der Internationalen Funkausstellung. Die Ausstellung selbst war dann an den weiteren Tagen doch etwas belebter, war mein Eindruck. Und auch einige Hersteller haben gesagt, okay, es tut sich etwas und wir werden nach der Messe entscheiden, ob wir wieder dahin gehen, ob es sich gelohnt hat. Wie war dein Eindruck, Wolfgang?
Ich hatte nicht das Gefühl, dass die Messe gut belebt war. Es war gegenüber anderen Messen, die ich so erlebt habe, es sind ja glaube ich 18 Stück, die ich mitgemacht habe, war es eigentlich eine der leersten, die ich so gesehen habe. Ich weiß nicht, warum es so ist. Eintrittspreis kann es nicht sein, das sind 13 Euro und wer ab 2 Uhr da reingeht und dann doch noch 4 Stunden durch die Messe gehen kann, der zahlt die Hälfte. Das kann es nicht sein. Das Interesse der Leute an HiFi oder an...
Kann es sein, dass das einfach ein Unterschied ist zwischen den Privatleuten, dass da nicht mehr so viele kommen, aus welchen Gründen auch immer? Denn in den Händlerbereichen, wo ich drin war, da war teilweise, konnte man nicht mehr treten. Das war also wie zu Karneval in Köln in der Kneipe, du konntest nicht umfallen.
Ja, wir haben ja schon mal gesagt, dass die Privatleute, die vermissen natürlich die Aktionen im Sommergarten. Das war Roberto Blanco pur. Und man konnte da die Künstler anfassen, die man sonst immer nur im Fernsehen gesehen hat. Da ist nicht mehr viel von übergeblieben. Den einen oder anderen sieht man noch da ein bisschen was rumschreien da an den Ständen, den man vielleicht aus dem Fernsehen kennt. Aber da ist nicht viel von übrig geblieben. Das ist eigentlich jetzt eine ganz trockene Veranstaltung geworden.
Vielleicht ist das der Grund dafür. Ja, was ich aber gesehen habe, sehr viel zu essen gab es. Sehr
wie
ausländisch.
Essen.
Ja, überall gab es Stände. Indonesisch und chinesisch und was weiß ich nicht
alles. Ich habe es nur bis zum Messemenü geschafft.
Bis zum Messemenü? Du bist ein Armer.
Journalisten, Messemenü, und das ist ja bekanntlich ein armseliges Würstchen und ein bisschen Kartoffelsalat dabei und so eine dumme Scheibe Brot.
Also eine Bitte, lieber Wolfgang Back, wir waren ja am ersten Tag zusammen. Und was ist geschehen? Du hast ja gleich 2 Portionen bestellt. Es war nicht ein Würstchen, sondern 4, ja?
4?
Ja, 4.
Ja, naja. Ja.
Sollen wir nicht mal mit dem ersten Thema anfangen?
Navigation wurde sehr viel gezeigt hier auf der Messe. Und die Navigation ist ja eigentlich schon fast gelaufen im Auto. Das funktioniert ja eigentlich ganz gut, ob ich jetzt TMC oder TMC Pro dabei habe. Was ist eigentlich mit den Fußgängern? Die wollen doch auch navigieren, denn ich steige aus dem Auto aus irgendwo in einer fremden Stadt und muss normalerweise irgendwo hin. Und das Parkhaus ist nicht direkt in dem Haus, wo ich hin muss, sondern ich muss... in der fremden Stadt irgendwo.
Ja, oder ich suche etwas. Ich suche eine Apotheke oder eine Gaststätte oder ein Hotel.
Oder eine Sehenswürdigkeit. Und da macht man sich jetzt Gedanken.
Ja, vor allen Dingen, man will ja nicht noch ein Gerät mit sich rumschleppen. Das Mobiltelefon, das ist ja gang und gäbe geworden. Und da gibt es nun die Verbindung, dass man tatsächlich auf dem Mobiltelefon, wenn es die Voraussetzung erfüllt, also ein Farbdisplay und genügend Speicher, dass man darauf einen Stadtplan angezeigt bekommt, wenn man ein Ziel eingibt. Und man bekommt eingeblendet, wo welche Sachen sind, die man gesucht hat oder eine Übersicht bekommt. Und es geht dann noch ein bisschen weiter. Man kann sogar dann aus der Karte heraus irgendeine Örtlichkeit wählen und direkt diese Rufnummer anwählen. Wir haben uns das angesehen und ich habe mit Christian Wolf von der Deutschen Telekom, von den Laboratorien gesprochen. Und er wird uns jetzt mal erklären, wie das funktioniert.
Kiro ist ein lokationsbasierter Dienst. Man kann sich über die Funkzelle orten, nicht über GPS. Das heißt, man benötigt keine extra Hardware, wie sonst üblich für die GPS-Geräte, wo man noch extra Kosten hat. Es läuft auf allen handelsüblichen Handys. Man lädt sich kostenlos die Software runter, kann dann über kategorienbasierte Suche sich Punkte anzeigen lassen auf der Karte, die in der eigenen Umgebung sind. Das heißt also, wenn man zum Beispiel die nächste Notapotheke sucht, weil man nicht weiß, wo sie ist, wählt man die Kategorie aus und lässt sich diese dann ganz komfortabel auf der Karte darstellen. Es werden auch alle angezeigt, die um einen herum sind, und kann dann aus dem Kontextmenü, das dann erscheint, sobald man die Apotheke anklickt, dort auch anrufen und zum Beispiel fragen, ob das Medikament da ist, was man braucht, und so lange suchen, bis man halt die passende Apotheke gefunden hat. Wir portieren jeden Tag mehrere Handys, auf denen es dann läuft. Es ist eine Java-Anwendung und es ist so leicht runterzuladen wie ein Java-Spiel fürs Handy.
Wie sieht es denn mit den Kosten aus, wenn ich also nachfrage, wo die nächste Pizzeria ist?
Also für den Service von uns, den wir anbieten, entstehen keine Kosten. Da die Daten aber in Echtzeit übertragen werden übers Internet, entsteht höchstens eine Gebühr für den Datentransfer. Das ist Mobilfunkanbieter abhängig. Also je nachdem, ob es O2 ist oder Vodafone, entstehen unterschiedliche Kosten. Zu empfehlen ist deswegen, dass Leute, die solche Services nutzen wollen, sich eine Daten-Flatrate besorgen. Aber die gibt es schon ab 5 Euro bei den einzelnen Anbietern. Und diese Angebote kommen jetzt auch immer stärker auf den Markt. Und wir sind sozusagen ein 3G-Service, der für diese nächste Generation UMTS-Handys halt schon mal eine Anwendung anbietet.
Was sind die Grundvoraussetzungen des Handys? Was muss das Mobiltelefon können, damit ich diesen Dienst nutzen kann?
Also das Handy sollte ein Farbdisplay haben und mindestens einen Speicher von ca. 8 MB. Das sind die Kriterien, wonach wir unsere Handys ausgewählt haben. Zu alte Handys werden nicht unterstützt, aber wir sind gerade dabei, die Anwendung auf jedes Handy zu portieren. Da ja die Navigationsstruktur von jedem Handy sich unterscheidet, müssen wir das immer ein bisschen anpassen, die Anwendung. Auf unserer Webseite kann man sehen, welche Handys wir schon unterstützen. Das sind im Moment 20 Stück. Bis Jahresende planen wir bis zu 100 Handys zu unterstützen, die zurzeit auf dem Markt üblich sind.
Woran verdient die Telekom, dass sie das kostenlos anbieten kann?
Ja, das ist richtig. Der Service ist kostenlos. Das Geschäftsmodell basiert darauf, sich über Werbung zu finanzieren, dass die Anbieter, die sich gerne auf unserer Plattform darstellen wollen, Einzelhändler, aber auch große Unternehmen, dann für diese Darstellung bezahlen.
Also wenn ich eine Pommesbude habe, dann gehe ich zur Telekom, bezahle da Geld, werde ich aufgenommen in diesen Stadtplan und sie schicken dann die Kunden zu mir.
Telekom plant, Quiro als Spin-off aus der Telekom auszugründen und sie können sich dann bei uns registrieren und wir planen ein differenziertes Modell, je nach Darstellung. Eine einfache Darstellung bei uns ist kostenlos. Wer aber gerne mehr in den Blickfang des Users geraten möchte, der muss auch extra zahlen, durch blinkende Icons zum Beispiel oder differenzierte Darstellungsmöglichkeiten.
Wenn ich so touristisch unterwegs bin, dann nehme ich meistens so einen Reiseführer mit, der bei mir zu Hause im Regal steht. Und da habe ich schon die tollsten Sachen erlebt. Es ist ja nicht der neueste Reiseführer, den ich da eingepackt habe. Und da war eine Sehenswürdigkeit, die ich eigentlich besuchen wollte, die war mittlerweile abgerissen. Und die Essenspreise standen noch in D-Mark drin. Auch das stimmte nicht mehr. Es gab auch manche Lokale gar nicht mehr. Also wenn man so etwas machen will, müsste es schon ein bisschen aktueller sein. Nun kann man natürlich Stadtpläne und so etwas aus dem Netz herausholen. Man kann aber noch mehr aus dem Netz herausholen. Und zwar der mobile Reisebegleiter. Das ist so ein Projekt, wo 1000 Städte erfasst sind. Und da wurde genau auf die mobilen Geräte etwas abgestimmt, dass ich also einen Pfeil laden kann, der mir genau hilft, mit Hilfe des GPS, dass ich Informationen bekomme, die ich wahrscheinlich auch haben möchte. Und der Leiter von diesem Projekt ist Detlef Danitz.
Ja, und dafür haben wir von Bilocal mit dem Fraunhofer-Institut zusammen ein Programm, das heißt UMIS, mit den Inhalten von Bilocal zusammengetan, dass wir hier einen Download für den Pocket-PC anbieten. Wenn dort mit GPS-Navigation ist, kann man sich dort frei in einer Stadt bewegen. Und sobald man in einen gewissen Relevanzbereich hineinkommt, zum Beispiel vom Bamberger Dom, beginnt der Pocket-PC automatisch ein Audio-File abzuspielen mit Informationen zu dieser Sehenswürdigkeit.
Aber auch Bilder kommen dann dazu?
Zusätzlich kommen noch Bilder und Texte dazu. Man kann eventuell auch später noch Videos dazu machen, je nach dem, was auch vom Tourismusamt in das Bilocal-Datensystem eingegeben worden ist.
Ich stelle mir das so vor, ich sitze zu Hause an meinem Computer, gehe ins Internet, gehe auf die entsprechende Seite und sage, ich will morgen nach Bamberg fahren.
Ja, genau.
Und dann kriege ich da was angeboten, was ich mir downloaden kann. Das ist dann auf meiner Speicherkarte drauf, stecke ich in den PDA rein, fahre nach Bamberg und laufe da in der Gegend herum. Und irgendwann erwische ich per GPS die Situation, dass ich da bin, wo ich eigentlich hin will. Dann fängt, wie Sie eben sagten, der Pfeil an und spricht automatisch.
Genau, also Sie kennen sich überhaupt nicht aus in Bamberg, wissen nicht, wo die Sehenswürdigkeiten sind, haben aber auch keine Lust, jetzt von einer Sehenswürdigkeit zur anderen zu laufen, nach dem Stadtplan, sondern Sie wollen die Stadt einfach entdecken. Und Sie laufen irgendwo in irgendeiner Straße und auf einmal beginnt das System zu laufen und sagt, Achtung, hinter diesem Haus befindet sich die alte Hofhaltung oder da drüben ist der Rosengarten. Oder, wenn man das noch weiter spinnt, dass auch noch Events mit dort draufkommen.
Ist auch Schenker dabei?
Der Schlenkerler ist freilich dabei, das gute Rauchbier von Bamberg. Vielleicht hat er noch einen Gutschein noch, damit Sie da etwas günstiger das Bier dann trinken können.
Gut, wir werden die URL natürlich in unserem Audio-Dat zeigen, damit man sich das mal informieren kann.
Das ist nicht nur das eine System, was Sie zeigen, sondern es geht noch weiter. Plötzlich kommt ein RFID-Chip mit in die Situation heran. Und dann reden wir von Sylt.
Ja, genau. Jetzt gehen wir aus den bayerischen Ländern an die Nordsee. Und dort haben wir an den Bushaltestellen Aufkleber angebracht mit dem Namen Sylt Mobil. Hinter jedem Aufkleber befindet sich ein RFID-Tag, wo Gäste von Hotels, die ein RFID-Handy haben, dieses einfach nur auf diesen Aufkleber draufhalten müssen. Der Aufkleber wird aktiviert und schickt eine URL auf das Handy und wir brauchen nur noch OK drücken und wir bekommen Informationen über diesen Standort, wenn es eine Sehenswürdigkeit ist, auch wieder mit Bildern und Texten, aber auch zusätzliche Informationen, was sich da draußen noch befindet von anderen Sehenswürdigkeiten, Restaurants oder auch Veranstaltungen, die zeitnah jetzt geschehen.
Das heißt, ich werde immer informiert über das, was mich gerade interessiert. Das ist natürlich auch die von der Bushaltestelle. Ja. Der Fahrplan ist noch nicht dabei, aber der wird kommen.
Da sind wir auch mit dabei, diese Daten auch mit reinzubringen.
Die Strecken sind dabei.
Die Strecken haben wir. Also wenn Sie von Rantum nach Sylt wollen, dort steht dann die Linie, welche Sie nehmen müssen und ob die Ziele noch mit da drauf sind, die Ortschaften.
Was kostet mich das, wenn ich das machen will?
Im Grunde ist es ein kostenfreier Service, wenn Sie das Handy mit einem RFID-Leserät haben. Sie brauchen bloß das Handy draufhalten und es entstehen dort höchstens die Kosten vom Transfer, vom Volumen. Das hängt natürlich davon ab, was man für einen Vertrag hat. Bei vielen ist es in der Zwischenzeit schon mit der Flatrate mit dabei, dass man da keine weiteren Kosten hat.
Wann kann ich es machen? Sylt kann ich jetzt schon machen?
Sylt kann man jetzt schon machen. Muss man allerdings ein RFID-Handy haben. Da gibt es das Nokia 3220 und eine Shell, die man dazu drauflegen muss. Ansonsten kann man auch über wap.sylt.regiocms.de diese Informationen auf das Handy auf jedem eigentlich draufbringen, wo man WAP abrufen kann.
Ja, ich glaube, dass es demnächst Freude macht, dass man so schöne Informationen bekommt. Und dann braucht man wahrscheinlich nie mehr einen Stadtplan, weil die veraltet sind, sobald sie gedruckt sind.
Genau, ja. Aber für alle die noch keine Technologie in diese Richtung, Pocket PC oder sowas haben, gibt es dann auf Bilocal dann auch die Möglichkeit, sich das als PDF-Dokument herunterzuladen, weil einen Drucker hat eigentlich zu Hause jeder. Und man kann sich dort seinen eigenen Reiseplan zusammenstellen von Sehenswürdigkeiten. Und die kämen dann einfach in gedruckter Form mit. Und das ist die älteste mobile Variante.
Wie viele Städte haben Sie denn eigentlich?
Insgesamt sind 1000 Städte drin mit einer Kurzbeschreibung und 170 haben wir als Premium-Städte mit Artikeln über Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungen, Restaurants. Circa 40.000 Artikel sind insgesamt bei Bilocal momentan drauf.
Und es gibt ja noch einen Nebeneffekt dabei, den haben Sie mir erzählt, dass man, wenn man schon die Informationen hat, dann kann man die schön zurechtmachen und die können weitergegeben werden, sodass also ein Blumengeschäft, haben Sie als Beispiel, was mit der schlechten Webpage und plötzlich ist diese Webpage ganz gut, weil sie durch ihre Maske durchgelaufen ist.
Genau.
Und wo geht es dann weiter? Dann kommt das auch in das Bilocal, in dieses Handy hinein und das kommt in den PDA hinein.
Und ins Netzwerk, wo zum Beispiel Navigon haben wir auch eine Webseite gemacht, dass es später auch auf den Navigationsgeräten genauso mit drauf ist auf dem Auto. So haben wir wieder den Schluss von mir am Anfang vom Gespräch, wo Sie gesagt haben, Autonavigation, da findet man in Zukunft auch diese Informationen mit Bildern und Texten und wahrscheinlich auch Audiofiles, weil man ja sich dann auf das Fahren mehr konzentrieren sollte. Und wie ein Autoradio kommen dann diese Informationen über die Lautsprecher dann Text-to-Speech.
Ja, vielen Dank.
Dankeschön, Dankeschön.
So, das war eine ganz interessante Geschichte, aber das Mobiltelefon, das hat ja noch ganz andere Zukunftsaussichten. Es kommen ja fast alle Dienste auf unser Telefon, was wir immer mit uns herumschleppen können. Das Fernsehen soll ja auch darauf kommen. Also TV-Empfang mit dem Telefon. Nur könnte man denken, Mensch, es gibt ja so kleine Fernsehgeräte für DVB-T und so ein Chip kann man einfach in das Telefon reinnageln und fertig ist der Käse. Aber ist nicht so, sondern man hat im Mobilfunknetz eine viel geringere Bandbreite, man muss andere Signale generieren. Und unterm Strich kostet das dann auch Geld, nochmal Geld, selbst wenn man nur öffentlich-rechtliche Sender empfangen würde. Und das ist etwas, was mich so ein bisschen daran stört. Brauchen wir das denn, Wolfgang?
Es liegt vor allen Dingen auch an den Prozessoren, die in den Handys drin sind. Die sind ein bisschen zu langsam und das DVB-T-Signal, das freie, das nichts kostet, zu empfangen. Und man müsste wahrscheinlich auch einen dicken Akkusatz hinter sich herschleppen, weil da sehr viel Strom verbraucht wird. Und die Frage ist,
ob man sowas braucht. Also Moment, Stromverbrauch, lass uns das bitte noch erklären. Ja. Bei dem Mobiltelefon, das bekommt praktisch Datenpakete und das empfängt nicht kontinuierlich. Während das normale mobile Fernsehen, das muss ja kontinuierlich an Datenstrom empfangen und den in Echtzeit umwandeln. Und dadurch resultiert der wesentlich höhere Stromverbrauch. Also es ist nicht eins zu eins austauschbar. Man braucht für ein Mobiltelefon schon einen anderen Standard.
Und man hat sich auch was ausgedacht, man hat sich schon fast zu viel ausgedacht, man hat sich gleich zwei ausgedacht und das sind zwei konkurrierende Systeme. die schlagen sich hin und her. Und man kann es mittlerweile ja abonnieren. Es sind 9,95 Euro für das Handyfernsehen und 9,95 Euro für 4 Programme. Ist ein bisschen teuer.
Also mir ist das wirklich zu heftig. Dann kaufe ich mir lieber ein kleines DVB-T-Fernsehgerät. Das kann ich auch überall mitnehmen. Ich will ja nun wirklich nicht überall, wo ich bin, Fernsehen gucken. Vielleicht irgendwann mal, wenn da mehr Dienste drauf sind. Aber 4 Programme, für den Anfang ist es nicht mein Ding.
Gut, wir haben einen Fachmann gefragt, der müsste es besser wissen, vom Fraunhofer Institut für Nachrichtentechnik, das ehemalige Heinrich-Hertz-Institut. Die beschäftigen sich auch mit dieser Technologie. Herrn Dr. Ralf Schäfer, und der wird es vielleicht besser wissen als wir, wie das mit dem Handyfernsehen aussieht.
Herr Dr. Schäfer, Sie haben sich lange mit Handy-TV beschäftigt und mit den Encodern und alles, was dazugehört. Nun gibt es ja 2 Systeme. Wir haben das koreanische System und dann unser DVB-H, der Abkömmling von DVB-T. Wie schätzen Sie denn die Chancen ein?
Also einmal zur Korrektur: des koreanischen Systems, ursprünglich ein deutsches System, was ursprünglich mal von Bosch zusammen mit dem Heinrich-Hertz-Institut entwickelt wurde als DMB. Das wurde dann von den Koreanern aufgegriffen und wird jetzt leider als koreanische Technologie wieder reimportiert, weil Bosch einige Zeit das Interesse an dem Thema verloren hatte. Ja, wir haben hier in Deutschland eine etwas eigenartige Entwicklung, weil natürlich aufgrund der föderalen Struktur man nicht unbedingt eine einheitliche Strategie fährt. Und im Moment sieht es so aus, dass der Süden etwas mehr zu TDMB tendiert, während der Norden mehr zu DVB-H tendiert. Während, wenn man mit den Leuten spricht, zum Beispiel von den Landesmedienanstalten, da wird es sehr stark abgestritten. Und ein Grund, warum es DVB-H in Süddeutschland noch nicht gibt, ist eben, dass dort keine Frequenzen zurzeit zur Verfügung stehen.
Die Frequenzen für DMB, die kommen von DAB, was ja bei uns auch so ein bisschen schwer hatte, überhaupt Fuß zu fassen. Jetzt findet man ja ab und zu mal sowas im Autoradio eingebaut. Hat das noch Chancen, dass es in der Praxis kommt, oder wird das jetzt genutzt für das Fernsehen?
Die Zukunft ist dann ein bisschen ungewiss. Also nach der letzten Wellenkonferenz gibt es für DAB jetzt 3 Multiplexe, das heißt 3 Übertragungskanäle, wo man theoretisch je 4 Handy-TV-Kanäle übertragen könnte. Allerdings soll das normale DAB oder muss das normale DAB über die gleichen Kanäle noch übertragen werden. Und nachdem man über Jahre lang sehr große Schwierigkeiten hatte mit der Einführung von DAB und gerade jetzt die Autohersteller anfangen, DAB-Empfänger in die Autos einzubauen, hat man natürlich da ein Problem von den Ressourcen. Erschwerend kommt noch hinzu, dass in dem einen Kanal, Kanal 12, es nicht erlaubt wurde, die Leistung zu erhöhen, sodass dieser Kanal praktisch jetzt für TDMB ausfällt. Das heißt, man hat im Prinzip 3 Multiplexe, die man noch mit einigen DAB-Hörfunkkanälen teilen muss. Und sodass man da auf maximal 12 Programme kommen kann. Und da frage ich mich natürlich vom Marketing her, wie will man dagegen ein DVB-H-System konkurrieren, das dann vielleicht 30 Programme anbietet, was der Nutzer ja heute auch gewohnt ist zu empfangen über DVB-T oder über Satellit. Da sind es mehrere 100 Programme und über Kabel auch hunderte Programme. Und da hat es DAB einfach schwer oder TDMB.
Nun kann man sich ja überlegen, ob man nicht beide Systeme zusammenführt, ob man nicht da ein gemeinsames System daraus macht, aus DVB-H und aus DMB.
Also das halte ich persönlich auch für den Königsweg, und wir vom Heinrich-Hertz-Institut koordinieren ein deutsches Projekt, was DXB heißt, und DXB verkaufen wir auch als gemeinsames Konzept zur Harmonisierung der beiden Systeme. Einfach vor dem Hintergrund, dass wir sagen, die Frequenzressourcen in DAB sind nicht ausreichend, um ein konkurrenzfähiges System gegenüber DVB-H aufstellen zu können. Das heißt, beide Systeme sollten in harmonisierter Weise miteinander kooperieren. Und es kann durchaus sein, dass man zum Beispiel in ländlichen Gebieten eine DAB-Versorgung macht, weil einfach die Reichweite von DAB größer ist im Band 3, während man in Ballungsräumen mehr DVB-H verwenden wird. Und es gibt auch schon erste Entwicklungen, gemeinsame Decoder-Chips für DAB und DVB-T bzw. DVB-H herzustellen. Das heißt, die werden über kurz oder lang auf dem Markt auftauchen. Und dann ist es natürlich günstig, ein System zu haben, auch bei DAB, was möglichst ähnlich ist mit DVB-H. Das heißt, dass man die gleichen Codierverfahren verwendet, die gleichen Protokolle verwendet, damit man in einem Endgerät nicht alles zweimal haben muss, sondern möglichst nur einmal. Und dafür haben wir in diesem Konsortium einen Vorschlag gemacht, den haben wir EDAP genannt, also Enhanced DAB. Und dieser Vorschlag ist zurzeit beim World DAB in der Diskussion.
Ich könnte mir noch vorstellen, wenn man so ein bisschen ein paar Jahre vorausdenkt, dass es vielleicht doch irgendwie Prozessoren geben wird, die sehr viel schneller arbeiten und nicht so viel Strom verbrauchen, wie man es heute hat. Und die können doch dann einfach auf DVB-T setzen, was es schon gibt.
Ja,
vielleicht noch eine Brennstoffzelle dazu.
Sicher, aber es gibt da schon Berechnungen, dass die Leistung der Batterie nicht in dem Maße gesteigert werden kann, wie zum Beispiel die Leistung der Prozessoren wächst. Und es gibt einfach physikalische Grenzen. Das heißt, man hat eine sehr große Bandbreite bei DVB-H, also 8 Megahertz. Und dazu gehört eine gewisse Taktfrequenz. Und das braucht einfach eine gewisse Stromleistung. Man hat das andere Problem noch, da ja über DVB-T ein Fernsehsignal in voller Auflösung ausgestrahlt wird, was ja im Prinzip viel zu groß ist für ein solch kleines Display auf dem Handy. Und ja, man verbraucht da einfach viel zu viel Leistung, um letztlich so ein kleines Bild zu erzeugen.
Man hört ja, dass in Italien das Handyfernsehen um sich greift. Das hat großen Erfolg. Was wird denn dafür eine Technik verwandt?
In Italien, auch generell europaweit oder auch weltweit, ist DVB-H auf dem Vormarsch und TDMB ist eh nur in Europa, in meinen Augen, in Deutschland ein Thema und in England. Muss allerdings sagen, in Korea gibt es schon 2 Millionen Empfänger von TDMB und auch in China gibt es doch einige Trials oder auch sogar schon Services, die auf TDMB basieren.
Wie schätzen Sie es ein? Ich glaube, es gibt nicht genügend Subscribers für das Handy-TV?
Also ich glaube schon, das ist eine Frage der Einführungsstrategie. An sich alle Feldversuche, die man gefahren hat und alle auch Nutzerbefragungen, die waren an sich sehr, sehr positiv.
Aber wenn es ans Geld geht, dann hört es meistens auf.
Ja, gut, es ist wirklich eben die Frage, wie wird man es einführen? Das heißt, wenn man erstmal mit einer Flatrate startet, die relativ gering ist, also ich denke da so vielleicht an 5 Euro, das wird sich der eine oder andere schon leisten. Und dann muss man natürlich sehen von Seiten der Programmanbieter, wie man den Leuten dann gleich durch interaktive Dienste dann gleich noch mehr Geld aus der Tasche ziehen kann.
Tja, so ein Telefon ist ja eine schöne Sache. Aber sag mal, Wolfgang, was für eine Philosophie steckt denn dahinter? Ich kann doch nur nicht überall, wo ich gehe, etwas sehen. Hören schon, weil wenn ich spazieren gehe, kann ich ja was hören. Ich sehe ja, was um mich herum passiert. Umgekehrt, ich kann nicht immer auf so ein kleines Ding draufklotzen. Wofür brauche ich das? Wo brauchst du das?
Ich glaube, die Fantasien, die musst du woanders sehen. Da haben einige Leute Fantasien, man kann da Geld mit verdienen. Und wenn ich das so sehe, für 4 Sender, die sowieso da sind, 9,95 Euro im Monat auszugeben, dann müsstest du mich sehr überzeugen, damit ich das mache.
Also ich muss wirklich ganz ehrlich sagen, ich brauche es nicht. Ich zahle meine Zwangsgebühren an die GETS, diese Gebühreneinzugszentrale. Das muss ich ja zahlen, ob ich nun gucke oder nicht, wenn ich überhaupt ein Fernsehgerät irgendwo empfangsbereit stehen habe. Ich brauche ja keine Antenne. So, das reicht mir. Dann kann ich mir auch ein kleines Fernsehgerät irgendwo mitnehmen. Kostet heute 150 Euro in der Größenordnung und keine Gebühren. Wenn ich mir das hochrechne, nach 15 Monaten habe ich das draußen. Display ist größer, Bild ist besser, Programmangebot ist auch besser. Also ich sehe da im Moment noch gar nicht den wirklich richtigen Nutzen darin.
Es sieht lustig aus, wenn man auf den kleinen Bildschirmen doch relativ gute Bilder sieht. Das macht schon irgendwie was her, wenn man das sieht. Und es ist ja alles relativ auf dieser Welt. Mir ist es auch schon gelungen, auf meinem Handy Videos mir anzuschauen. Und ich dachte nachher auf dem kleinen Bildschirm, als ich mich daran gewöhnt hatte, ich hätte vor einer Großleinwand gesessen, was ich natürlich nicht getan habe. Aber es ist relativ. Es verschwindet so langsam, dieses Kleine. Und es wird ganz normal, was man da betrachtet.
Also ich denke schon, dieser Dienst wird es schwer haben, bei diesen Preisen und bei diesem geringen Programmangebot wirklich Fuß zu fassen. Ja, aber es gibt ja noch eine ganze Menge mehr Neuerungen. Wir haben ja viel, viel, viel gesehen. Teilweise waren riesige Bildschirmwände, ob das nun Telefunken, Grundig, JVC, Panasonic und was weiß ich auch immer war, riesige Wände.
Das meiste bei den im Billigbereich war so grottenschlecht, dass mir wirklich fast schlecht geworden ist dabei. Von der Seite Farbverfälschung, ungleiche Helligkeitsverteilung, Bilder, die ruckelten, wenn dann Text durchgeschoben wurde. Umgekehrt gibt es aber auch sehr gute Displays, nur die sind entsprechend teuer. Also es gibt da eine große Schere, das läuft da auseinander, dass man da Billig-Displays in den Markt pumpt, aber eigentlich versaut man damit auch die Kunden. Was ist denn mit dir? Ich werde mir im Moment noch kein Flachdisplay kaufen. Wie sieht es bei dir aus?
Bei mir sieht es so aus, dass ich auf die Probe gestellt wurde, unfreiwillig. Denn mein Fernseher im Schlafzimmer ging kaputt. Patsch, bumm, hat es gemacht. Dann macht man sich auch nicht mehr die Mühe, das reparieren zu wollen. Ich bin dann ausgezogen, habe mir alles Mögliche angeschaut. Ich bin an den Flachbildschirmen vorbeigegangen und habe dann den Verkäufern gesagt, so, jetzt hätte ich gerne mal eine Antenne drin und nicht euer DVD. Sie waren sehr, sehr unwillig und sagt, das geht nicht, wir haben keine Antenne. Sag ich, wieso, da liegen doch die Stecker da rum. Dann haben sie es draufgesteckt und da war für mich die Entscheidung klar, das nicht. Also LCD nicht heute.
Du hast ja ein Röhrenfernsehgerät
wieder gekauft. Ich habe mir wieder einen Röhrenfernseher gekauft, 80 cm Diagonale, das ist also auch schon etwas.
Ich bin stolz auf dich.
Und es ist nur, ich brauchte eigentlich, ich habe nicht viel Platz in dem Schrank, wo er steht, aber es gibt jetzt Gott sei Dank eine Flat Bildröhre, die das Bildröhrenbild liefert, gutes Bildröhrenbild. Und er ist auch noch flach, obwohl er 60 Kilogramm wiegt. Mhm. Ich musste sehr stark stemmen, bis ich das Ding oben hatte. Also für mich war die Entscheidung klar, Röhre ist im Moment noch das Beste.
Jo, da sind wir einer Meinung. Es wird noch ein paar Jahre dauern, bis die sehr guten Displays, die der Röhre ebenbürtig sind und auch vom Preis her erträglich sind. Aber wir haben noch andere Sachen gesehen. Du hast ein Entertainment-System.
Ja, das habe ich bei Yakumo gesehen. Das ist eine Festplatte, eine Beistellplatte, das ist ja nichts Besonderes. Und diese Beistellplatte, die hat nur hinten einen SCART-Stecker. Das heißt, was mache ich damit? Über USB 2, das muss es schon sein, denn sonst dauert es zu lange, lege ich meine Filme, meine Bilder oder was ich immer auch woanders zeigen will, lege ich auf diese Platte und gehe dann zu meinen Freunden und sage, wo ist dein Fernseher? Und stecke den SCART-Stecker in den Fernseher und habe eine Fernbedienung für die Platte dabei und kann dann sagen, Film ab. Oder kann sagen, wir machen eine Dia-Show. Alle freuen sich dann, wenn die Dia-Show kommt. Also das ist eine ganz lustige Sache. Es geht hoch von 160 GB, 250 GB, 320 GB und 400 GB. Da kann man schon mal einen längeren Film zeigen.
Das ist also im Grunde genommen so die Fortschreibung des Fotoalbums, der Schallplattensammlung, der Videosammlung.
Alles in einem.
Alles in einem. Und das kann ich mit mir rumtragen und kann, ja, ich meine, im Prinzip finde ich es gut. Es ist natürlich Mordsarbeit, wenn man das alles auf die Platte bringen will, oder?
Ach ja, das, ich meine, mit USB 2 geht das relativ schnell.
Ja, Geschwindigkeit, ja. Aber wenn du deine Bilder alle digitalisieren willst, wir sind gerade dabei, auch so alte Fotos da zu retten, rüber zu retten in die digitale Zeit, ist also schon ein bisschen problematisch.
Ja, das soll ja auch ein Hobby sein, was man da betreibt. Und da darf man auf die Zeit natürlich nicht schauen. Du hast aber von der Messe, da werden wir in der nächsten Sendung sogar noch ein bisschen was hören, über Displays etwas Spezielles gemacht. Und da kommt, glaube ich, sehr viel Interessantes bei raus.
Ja, es kommt eine ganze Menge Interessantes dabei raus, weil es wirklich sehr, sehr gute Studien gibt, die aber schon laufen. So war sowohl in dem riesigen Bereich, also Monster-Displays mit 150 cm Diagonale und die einen Betrachtungswinkel haben, der horizontal und vertikal so gut wie keine Einschränkung hat. Leistungsaufnahme von unter 100 Watt, muss man sich vorstellen, ist also schon gigantisch. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es mittlerweile auch die ersten Ansichtsmodelle von Camcordern und von Projektoren, die mit Voll-HDTV arbeiten. Und die werden auch irgendwann dann nächstes Jahr bei uns den Markt erobern. Also HDTV, die volle Auflösung 1920x1080, hat den Markt erreicht und wird uns nächstes Jahr erreichen mit besseren, viel besseren Displays, als wir sie heute haben. Aber und geschenkt kriegt man sie nicht.
Ein Tipp, wenn Sie neu bauen wollen, dann machen Sie sich oben in die Decke einen Schlitz rein, damit Sie mit einem Kran die neuen Displays da reinschieben können. Denn sonst durch die Tür geht es nicht mehr.
So, die Zeit ging schnell vorbei. Wir sind am Ende der Sendung. Wolfgang, was machen wir noch?
Ein Büb.
Was sagst du?
Bit über Baal.
Okay.
Es waren eins.
Hoch den Daumen.
Hoch den Daumen.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik: Manfred Kläuber. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2006.